Hallo miteinander, es ist mir eine große Ehre, Adrian Fichter zu begrüßen. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich von ihrer kürzlichen Artikelserie. Sie ist langjähriges Mitglied in der digitalen Gesellschaft und auch Journalistin für die Republik. Und sie wird uns heute Nachmittag erzählen über ihre Nachforschungen zur Surveillance Fédérale und Crypto-Wars. Danke, Adrienne.
Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Als mich Kira gefragt hat im Dezember, schon im Hinblick auf die Artikelserie, ob ich einen Vortrag auch dazu machen werde, habe ich gesagt, nur wenn ich keine Folien machen muss. Ich bin sehr folienfaul, aber jetzt habe ich doch ein paar minimalistische gemacht. Ich hoffe, wir kommen durch. Ich nehme an, ihr seid alle hier, weil ihr die Serie nicht gelesen habt. Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen etwas Neues auch dazu erzählen kann oder vielleicht einfach so eine Zusammenfassung bieten kann, wo vielleicht das, was ihr da gelernt habt, noch ein bisschen mehr verstärkt. Genau, wir sprechen jetzt über die Serie Surveillance Fédérale, Swiss Crypto Wars, das war mein Arbeitstitel bei der Serie, aber die Redaktion fand dann so, Crypto Wars, das ist wie Kryptowährung, das versteht niemand. Ich fand so, doch, das versteht man schon, aber ich konnte mich da nicht durchsetzen. Crypto Wars meint eben den Kampf der Behörden, der Strafverfolgung, Lawful Interception gegen Verschlüsselung. Behörden mögen Verschlüsselung nicht. Das ist schon das wichtigste Fazit von diesem Vortrag. Gut. Wie gesagt, ich arbeite für die Republik als Tech-Reporterin und ich habe in diesem Beruf sehr viel Stoff. Ich könnte jeden Tag eine Geschichte schreiben, aber dann wäre die Republik nur voller Tech-Geschichten und deswegen verarbeite ich das teilweise auch noch woanders. Bei dem Blog DINIP, das Netz ist politisch, zusammen mit meinen Kollegen Patrick, Marcel, Silke und Andreas, die teilweise auch heute hier referieren. Falls euch Tech-Recherchen, Explainer und so interessieren, schaut doch da mal rein. Und jetzt möchte ich eigentlich aufzeigen anhand der drei Teile, die ich geschrieben habe, auch ein bisschen das Metathema meiner Serie, nämlich was ist eigentlich das Bedrohungsmodell für uns Journalistinnen und Journalisten in diesem Land. Wir schreiben ständig über Google, wir schreiben immer über Facebook, Meta, über die Gefahren, amerikanische Cloud, der Cloud Act und so weiter und so fort. Alles wichtige Themen. Ist aber im Vergleich ein bisschen ein Overreporting im Vergleich zu den echten Gefahren in diesem Land für uns Journalistinnen und Journalisten, nämlich die zwei Überwachungsgesetze, das BÜPF, das so lieblich klingt, Bundesgesetz zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs und auch das NDG, das Nachrichtendienstgesetz. Warum sage ich das? Jedes Mal, wenn wir mit Quellen kommunizieren, müssen wir uns wirklich gut überlegen, wie hinterlassen wir keine Spuren, damit der technische Quellenschutz gewährleistet ist. Die Gefahren für uns, wie auch für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, aber vor allem jetzt auch für uns wegen des Berufsgeheimnisses, das wir einhalten müssen, und Anwältinnen und auch Ärztinnen auch, ist die Vorratsdatenspeicherung. Sehr umfassend seit dem Jahr 2017-18, wo man sich eben auch fragen muss, was ist eigentlich mit den Schweizer E-Mail-Providern, was ist mit den Schweizer Kommunikationsdiensten, inwiefern sind sie diesem BÜPF wirklich unterworfen? Ich werde dazu etwas auch noch im Blog publizieren demnächst, weil diese Frage haben sich eigentlich bisher wenig Medien gestellt. Dann Echtzeitüberwachung, Kabelaufklärung und Staatstrojaner. Ich gehe auf alle vertieft ein. Ja, am Anfang einer Recherche gibt es wie so oft eine John oder Jane Doe, jemand, der die Kontakt mit mir aufnimmt. Und da stellt sich eben schon immer die Frage mit der Kommunikation. Welcher Kanal? Wie schnell treffen wir uns, wenn wir uns treffen? Wie gehen wir vor? Schalten wir das Handy aus? Wie finde ich mich dann zurecht ohne Handy? Wie finde ich den Ort? Und so weiter. Es ist immer eine große Herausforderung, vor allem jetzt bei diesem Thema, wo eben ein John Doe mir ein paar Insights zu diesem ganzen, zum Umfang der staatlichen Überwachung gegeben hat, weil eben es existiert diese Vorratsdatenspeicherung bei den Schweizer Telekom-Providern. Für 6 Monate müssen unsere Standortdaten gespeichert werden. Das heißt, wenn ich mich hier irgendwo bewege, das ist eine schöne Swisscom-Antenne, buche ich auf diese Zelle ein und dann sind meine Standortdaten gespeichert. Man kann die bei Swisscom zumindest abrufen, kommt in 5 Minuten ein schönes ZIP-File mit ganz vielen Excel-Dateien, wo ich gewesen war in den letzten 6 Monaten, dann teilweise SMS, Telefonie und eben auch eine wichtige Botschaft von heute, E-Mails. Also wenn ihr eine Sunrise-E-Mail habt, wenn ihr eine Bluewin-E-Mail habt, schreibt mir nicht. Es ist wirklich die Telekom, die Provider, es gibt 6 Fernmeldeanbieter, die umfangreiche Pflichten haben, die alle Pflichten des BÜPFs haben. Das hat mir gestern der Dienst ÜPF nämlich noch bestätigt. Es sind 6 Provider, es sind sicher Swisscom und wie gesagt Sunrise E-Mail. Diese Randdaten müssen 6 Monate lang gespeichert werden und können dann abgefragt werden. Das heißt, ein Kanton kann sagen, bitte einfache Auskunft zu dieser Person, hat die einen Sunrise-Anschluss? Ja, sie hat einen Sunrise-Anschluss, sie hat auch eine Sunrise-E-Mail. Mit wem hat die kommuniziert in den letzten 6 Monaten? Für welche Strafverfolgungszwecke auch immer, aber wie gesagt, man gerät das sehr schnell ins Visier. Die gute Nachricht ist, und das eben darüber werde ich dann noch schreiben, es sind offenbar keine weiteren Schweizer E-Mail-Provider bekannt. Also ich kann es nicht ganz hundertprozentig sagen, mir sind keine weiteren bekannt, die diese Randdaten speichern müssen für 6 Monate. Proton hat sich erfolgreich gewehrt, wäre unter diese AAKDs, so heißt diese Bezeichnung, abgeleitete Kommunikationsdienste mit erweiterten Pflichten, wäre unter diese Pflicht gefallen, hat sich aber zum Glück erfolgreich dagegen gewehrt vor Gericht. Gut, dann gibt es noch die Echtzeitüberwachung. Die Echtzeitüberwachung wird wird verhängt bei einem Verdacht auf ein Delikt gemäß Strafrecht. Das muss dann natürlich auch beantragt werden und ein Zwangsmaßnahmengericht muss das dann auch absegnen. Eine Echtzeitüberwachung bedeutet, mein Anschluss wird dann in Echtzeit überwacht. Wo bin ich in Echtzeit? Mit wem telefoniere ich? Gut ist, ich nutze vor allem natürlich Messenger-Dienste, da kann man das nicht gut mitverfolgen, aber auch die Internetnutzung. Wenn ich republik.ch aufrufe, sieht man das in Echtzeit, man sieht nicht, was ich genau da auf dieser Seite mache, aber man sieht, dass ich sie aufrufe. Man sieht auch, dass ich Threema aufrufe, nicht was ich auf Threema mache, aber dass ich Threema aufrufe. Das sind alles diese Daten, die können in Echtzeit mitverfolgt werden. Und jetzt kommen wir gleich zu einem Teil, über den ich geschrieben habe. Mir fehlte nämlich ein Puzzlestück und da hat mir eben John Doe geholfen. Ist eine tragikomische Geschichte. Wir sehen hier 2013, das war die Zahl der verhängten Maßnahmen für eine Echtzeitüberwachung. Und danach ging diese Zahl massiv runter. Wir erinnern uns hier, Snowden-Leaks, Snowden-Enthüllungen, hier ging die Zahl dann plötzlich runter. Was ist passiert? Bis dahin hat der Dienst ÜPF eine Echtzeitkomponente genutzt, die war sozusagen end of cycle und hat dann eine neue Beschaffung gestartet. Und da gab es noch einen kleinen Zwischenbeschaffungsskandal, das sind wir uns öfters gewohnt, darüber habe ich auch geschrieben, könnt ihr nachlesen. Aber auf jeden Fall haben sie dann etwas Neues beschafft und dann plötzlich hatten die Kantone keinen Appetit mehr auf Überwachung. Und auch die Bundesanwaltschaft und auch FEDPOL. Das ging also rapide runter. Und der Grund dafür, das seht ihr jetzt nicht gut, das habe ich abfotografiert, weil das ist aus einem Handbuch, das ich von John Doe bekommen habe. Der Grund dafür ist das Produkt von Reliant 11, das ist eine Standardsoftware, das ist die Echtzeitkomponente von Verint. Verint ist eine israelisch-amerikanische Überwachungsfirma, auch Partner der NSA. Und man hat ja damals 2013 die Gespräche geführt mit dieser Firma. Das heißt, die war auch technologisch auch auf diesem Stand. Und in diesem Handbuch sieht man zum Beispiel HTTP. Das hat man dann den Behörden versprochen. Man kann Internet alles mitlesen. Man kann mitlesen, was das Target zurzeit gerade anklickt. Also, alles ein bisschen veraltet, weil danach Transportverschlüsselung flächendeckend eingeführt im Browser und so weiter und so fort. Also von daher, das fand dann der Dienst ÜPF nicht so cool, die Kantone nicht so cool, und man hat dann überlegt, wie werden wir dieses Verint los? Man hat das dann, die EFK hat dann auch noch ein paar böse Berichte geschrieben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir werden das Ding los und machen jetzt eine eigene Entwicklung von Ad Novum Informatik, die wird jetzt dann flächendeckend eingesetzt. Die heißt, nennt sich Flick mit Doppel-C. Was kann Flick besser? Es kann offenbar besser Metadaten analysieren und trotzdem relativ viele Schlüsse aus dem Datenverkehr gewinnen. Dann auch etwas, das die Behörden nicht mögen, ist 5G. Ich habe da Einblick bekommen, wie man jetzt mit 5G umgehen möchte. Ich muss sagen, der Dienst ÜPF ist teilweise recht zugänglich gegenüber Medien, hat mir das groß erklärt, wie wir Lawful Interception trotzdem gewährleisten können, trotz 5G. Es ist nämlich so, wir haben ja diesen Long-Term Identifier auf unseren Handys. Das sind so die IMSI-Kennungen. Das ist eine statische Kennung gewesen. Und wenn eine Polizistin in einem Van ist, in einem Haus nebenan, und sie möchte quasi die Handys überwachen oder die möchte zuerst wissen, was haben die für Handynummern, dann fangen sie mit ihren IMSI-Catchern diese Handys in diesem Haus nebenan ab. Die IMSI wird dann zu den Schweizer Telekom-Providern, wenn es eine Schweizer Telefonnummer ist, zurückgespielt. Die sagen, ja, die zugehörige Telefonnummer ist die und das ist die und die Person. Das wäre jetzt im einfachsten Fall. So funktionierte die Überwachung mit den IMSI-Catchern. Jetzt mit 5G wird das verschlüsselt. Das hat ein internationales Gremium so bestimmt. Das wird dann auch so übernommen. Es ist alles verschlüsselt. Das heißt, man muss immer wieder zu Swisscom sagen, hey, das ist eine verschlüsselte SUPI, heißt das, glaube ich. Was ist die SUPI davon? Es wechselt auch ständig. Genau, also auf jeden Fall hier auch etwas 5G. Eine große Herausforderung, wird jetzt im Kernnetz demnächst flächendeckend ausgerollt. Finden die Behörden nicht so gut. Fazit, Dienst ÜPF mag keine Verschlüsselungen, aber er rüstet auf. Er versucht wirklich immer, das ganze Verarbeitungssystem FMÜ, Fernmeldeüberwachung, nachzurüsten mit neuen Komponenten, mit neuen Modulen, bei denen man eben aus den Metadaten trotzdem viel rauslesen kann. Das kennt ihr vielleicht. Die Kabelaufklärung. Ich habe darüber geschrieben, auch in der Siri. Da läuft ja auch ein sehr interessantes Verfahren. Die digitale Gesellschaft hat schon viele Vorträge dazu gehalten. Und auch, wie man auch der digitalen Gesellschaft gesagt hat, hat man auch mir gesagt, dass es nur Kabelaufklärung über grenzüberschreitende Leitungen gibt, Phasen gibt, und das sei ein Gesetz und man könnte die identifizieren und auch die direkt Traffic nach Syrien liefern und zurück. Die haben mir dann auch diese Grafik geschickt, das ist dieselbe Grafik, die die digitale Gesellschaft auch bekommen hat. Und eben sehr interessant ist, dass sie, die Sprecherin mir gesagt hat, wissen Sie, Frau Fichter, es gibt den shortest path, also wenn wir so geografisch nah sind, dann bleibt das auch im Land, wenn wir miteinander kommunizieren. Das fand ich auch sehr interessant. Ich habe gesagt, ja, aber wenn ich jetzt einen amerikanischen Dienst verwende, und sie so, ja, trotzdem. Aber offenbar glaubt das der Nachrichtendienst selber nicht, weil sie haben einen Anlauf genommen, das NDG zu revidieren, 2022, ist gescheitert, sie werden einen neuen Anlauf machen, darauf kommen wir noch zu sprechen. Und da schreiben sie in den Erläuterungen, die ich dann noch in letzter Sekunde gefunden habe, dass die internationalen Datenströme über hochdynamische Netzwerke geleitet, deren Routing sich rasch ändern und nicht langfristig vorausgesagt werden kann. Also muss man die Kabelaufklärung noch ausweiten. Sie holen sich damit eigentlich auch so die Befugnis, dass sie eben noch mehr Daten bekommen und damit die Herkunft und Destination der Kommunikationsdaten erhalten, bestimmen können. Ja, was auch ich auch herausgefunden habe in dieser Recherche ist, der Nachrichtendienst und das ZDO möchte die Kabelaufklärung ausweiten auf viele Provider. Zum Beispiel hat auch Init7 so einen technischen Fragebogen erhalten. Er steht auch offen dazu, Freddy Künstler sagt das auch von Winterthur übrigens. Hier, wir haben das erhalten, er hat dann jetzt aber fristmäßig, er schaut, dass das nicht ausgefüllt werden muss und überlegt sich die rechtlichen Schritte. Auf jeden Fall, in diesem Fragebogen ist sehr interessant, da sieht man genau, was ist so ein bisschen was sind die technischen Requirements für so eine Kabelaufklärung? Also was macht genau dieses Zentrum für elektronische Operationen in Zimmerwald? Die kommen dann mit ihrer Hardware vorbei, die fragen dann, gibt es da Zutritte, können wir da rein, können wir da unsere Hardware ran tun? Gibt es Mirrorports, damit man das dann kopieren und ausleiten kann, die Daten, der Datenverkehr und so weiter. Auf jeden Fall sehr interessant. Was ich dann auch spannend gefunden habe aus der ganzen Kommunikation mit der digitalen Gesellschaft, ist, sind eigentlich Stellungnahmen vom letzten Jahr. Ich fand die Stellungnahme vom 11. Juli sehr spannend. Da geben sie dann auch wirklich zu, dass sie die Schweiz-Ausland-Schweiz-Kommunikation, also falls ich doch mit einer anderen Person aus der Schweiz kommuniziere und die Kommunikation zuerst ins Ausland geht, was eigentlich die Regel ist, aber sie sagen immer, es ist die Ausnahme, dann muss man dann schon schauen, muss man das doch zuerst inhaltlich auswerten und dann löschen und filtern und so weiter. Also sie schreiben dann eigentlich in ganz vielen Stellen mit anderen Worten, wir müssen alles inhaltlich anschauen. Wir müssen es anschauen und dann löschen wir es. Aber wir schauen es an. Meine Lieblingspassage, jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück, Quellenschutz, ist die von Herrn Dussey, NDB-Direktor, in der er dann sagt, bis jetzt habe der durchführende Dienst, also das ZTO, noch nie festgestellt, dass es sich bei einem Suchresultat um eine Kommunikation zwischen einer Journalistin und einer seiner Quellen, ihrer Quellen handelt. Würde man das aber feststellen, würde man das unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit nur an den NDB weiterleiten, wenn dies zur Abwehr einer konkreten Bedrohung notwendig ist. Also Quellenschutz gleich null, ist eigentlich klar, weil die wissen ja nicht, was da ausgeleitet wird, warum ein Selektor anschlägt. Sie müssen dann diese ganze Menge mal anschauen und ob da jetzt eine Bürgerin, eine Journalistin, ein Politiker drin ist, das können Sie ja im Vornherein nicht ausschließen. Deswegen können Sie auch die Beschwerdeführenden nicht von vornherein ausschließen. Das ist so ein bisschen Ihre Begründung. Aber eben, wie gesagt, Quellenschutz für Journalistinnen und Journalisten interessiert Zimmerwald nicht, das ZTO, das neuerdings jetzt CEA heißt, und auch den NDB nicht, im Gegenteil. Der Appell an alle Medienschaffenden hier und auch an euch, an Aktivistinnen und Aktivisten, so viel verschlüsselte Kommunikation wie nur möglich, damit das, was die da rausleiten, nicht wirklich viel damit anfangen können. Dann Staatstrojaner. Auch das ein Thema, das uns möglicherweise noch mehr beschäftigen wird, als es jetzt schon tut. Ganz bekannt ist Pegasus von der NSO Group. Dann auch Predator. Gestern hat, glaube ich, Lorenz Nägeli die Predator-Files vorgestellt in einer sehr, sehr tollen Recherche der WOTS in einem größeren Konsortium. Unbedingt nachlesen, wirklich sehr toller Journalismus. Predator ist auch von einer israelisch-irischen Firma, eine Spyware, die sehr, sehr umfassend in unsere Handys Einblick bekommt. Das ist aus einer Broschüre von Pegasus, kann man im Darknet abrufen. Aber ist eigentlich in dem Sinne nicht etwas sehr Spezielles. Hier sieht man halt, worauf dann so ein Trojaner alles Zugriff hat, was er dann je nachdem in Echtzeit mitlesen kann. Und zum Beispiel eben Mikrofon, Kamera kann ein Trojaner auch einschalten, so wie auch Fotos machen und so weiter. Also nicht Fotos machen, auf jeden Fall Mikrofon, Kamera einschalten und dann mitschauen. Also extrem invasiv und sehr beliebt bei der Strafverfolgung und auch beim Nachrichtendienst. Was ich herausgefunden habe, ist, der Staat beschäftigt Staatshacker. Sogenannte IT-Forensiker beim Bundesamt für Polizei, bei FEDPOL, das Kommissariat 2 nennt sich das, und die Hackerzentrale nennt sich P4, Govware Kompetenzzentrum. Wird übrigens auch ein Kompetenzzentrum möglicherweise gebaut für die ganze Videoanalyse von der Gesichtserkennung, habe ich hören sagen, von verschiedenen Quellen, hat man mir aber gesagt, stimme nicht, aber etwas, wo man sicher auch dranbleiben muss. Ja, wie das dann funktioniert ist, die Kantone, die wahrscheinlich nicht die Kompetenz haben, selber so einen Cyberangriff durchzuführen, die machen das dann über diese Staatshacker, also die Kantonspolizistin, Kantonspolizist kriegt so ein Interface, gibt eine Telefonnummer ein, eines Targets. Diese Telefonnummer hat die Person wahrscheinlich, hat die Kantonspolizistin dann über den Dienst ÜPF bekommen, wahrscheinlich über eine einfache Auskunft, hat man die Telefonnummer bekommen, kann das da eingeben, kann auch den Angriff auswählen, Zero-Click, ohne Interaktion mit dem Target, also eine Zero-Day-Sicherheitslücke, zu dem es dann einen Exploit gibt, ist dann einiges teurer. Also überlegen sich das die Kantone teilweise gut, ob sie das wirklich wollen, oder man macht das wirklich über einen infizierten Malware-Link, wo man zuerst darauf klicken muss. Aber je nachdem, wie sensibilisiert die zu überwachende Person das Target ist, klickt sie dann nicht drauf. Ja, aber das ist eben so ein One-Click-Angriff, ist dann auch einiges günstiger. Es klappt nicht immer, es müssen ganz viele Versuche gestartet werden. Also teilweise müssen die stundenlang da sitzen, hoffen, dass die Person dann auf diesen Link klickt. Wir sehen, es sind immer 12 bis 14 ausgewiesene, erfolgreiche Govware-Einsätze. Govware ist übrigens Trojaner, das ist der Sprech dafür. Oder besondere Informatikprogramme. Kanton Zürich versteht darunter noch etwas anderes, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, 12 Mal wird das ausgewiesen, es wird 100 Mal mehr probiert. Es wird wirklich sehr oft probiert. Es ist auch sehr etwas Teures, also man macht das nur, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat, wenn man wirklich in dieses Handy dieses möglichen potenziellen Täters reinkommen möchte. So. Was ich auch bestätigen kann, was mir wirklich verschiedene Quellen gesagt haben, ich habe auch dazu auch Auszüge gesehen, ist, dass Pegasus mindestens bis ins Jahr 2022 eingesetzt worden ist, trotz der ganzen Medienenthüllung und des Skandals und so weiter. Also Pegasus ist ja auch bis heute noch im Einsatz. Das nutzen die Schweizer Strafverfolgungsbehörden fleißig. Ob der NDB, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus. Wie gesagt, Predator auch. Die WOTS hat ja eigentlich in Erfahrung gebracht, dass es Gespräch gab mit dem Hersteller von Seiten von FedPol. Und auf jeden Fall wird das mindestens auch getestet. Ob es noch im Einsatz ist, das konnte mir niemand bestätigen. Und wie gesagt, Predator hat noch ein paar Vorteile, je nachdem, wenn man auch damit bezahlt, überlebt einen Neustart des Smartphones. Also immer, je nachdem, nützt es teilweise wirklich, wenn man jeden Tag sein Handy neu startet. Dann ist dieses Teil je nachdem wieder weg. Und was FedPol auch sehr gerne nutzt, unter Kanton Bern, ist Celebrite, ein Entschlüsselungswerkzeug, wo man Handys entsperren kann. Wurde eingesetzt bei Klimaaktivisten. Wie geht es weiter? Ja, Schweizer Staat kauft fleißig Sicherheitslücken ein. Das ist mir auch so immer wieder gesagt worden und trägt damit auch, und das ist meine Kritik, und auch aus zivilgesellschaftlicher und bürgerrechtlicher Optik einfach wirklich ein No-Go, trägt damit zur Unsicherheit des Internets bei. Es stehen neue Beschaffungen an, habe ich auch gehört, man möchte halt teilweise immer ein noch invasiveres Instrument, eines, das noch besser und noch schneller quasi in das Smartphone eines Targets eindringt, um quasi eben diese Neustarts zu überleben, oder wenn zum Beispiel etwas passwortgeschützt ist, dass es auch das knacken könnte. Es wird wirklich, da ist man sehr, sehr, sehr bereit, viel Geld auszugeben. Klar, ist nur für mutmaßliche VerbrecherInnen gedacht, aber eben ist trotzdem ein bisschen problematisch, dass sich der Staat hier auf dieselbe Seite wie Cyberkriminelle stellt. Dann, das Europäische Medienfreiheitsgesetz ist etwas, das wir im Auge behalten sollen, gilt dann zwar vor allem für die EU, aber zeigt einfach auch, dass in Europa kein Verlass ist, also auf Europa ist da nicht wirklich Verlass, weil eigentlich wäre das Medienfreiheitsgesetz eine gute Sache. Es geht darum, dass die Journalistinnen und Journalisten geschützt sind vor politischer Einflussnahme von VerlegerInnen, falls da jemand Neues kommt und politisch sagt, das ist jetzt der neue Kurs. Dann hat man diskutiert, explizit, weil vorher ist das nirgendwo in einem Gesetz festgeschrieben, ein Verbot für Trojaner, für Spyware auf den Handys bei JournalistInnen festzuschreiben. Und jetzt haben sich verschiedene Staaten dagegen gewehrt, sagen, im Namen der nationalen Sicherheit finden wir das nicht gut, wie zum Beispiel Frankreich, Griechenland. Griechenland hat auch Predator eingesetzt gegen Journalistinnen und Journalisten aus Griechenland. Und da ist jetzt noch wirklich die Debatte, ob man jetzt diese Ausnahmen wirklich reintut oder sagt, das überlässt man dann jeweils dem Nationalstaat, nationale Sicherheit. Weil es ist auch wirklich nicht in der Kompetenz der EU. Allgemein kann man sagen, die EU möchte das Thema einfach nicht angehen, möchte es nicht regulieren, möchte die Spyware-Industrie nicht regulieren. Und auch wenn das viele Leute, sehr engagierte Leute im Europaparlament versuchen, aber niemand möchte wirklich hier transparent sein. Das finden alle sehr, sehr wichtig, dass man diese Trojaner einsetzen kann und dass man sie in Zukunft noch mehr einsetzen kann. Ja, und jetzt habe ich hier ein falsches Wort, es wäre NDG-Revision, das ist natürlich auch der NDB gemeint, aber NDG-Revision, Nachrichtendienstgesetz-Revision. Erstes Halbjahr 2024 wurde mir jetzt versprochen, gibt es nochmal einen Anlauf? Und da ist die Frage, möchte hier die VBS-Chefin Viola Amherd wieder nochmal den ganzen Quellenschutz und Berufsgeheimnis zur Debatte stellen, weil das hat sie nämlich schon vor 2 Jahren probiert. Da gab es eine Vernehmlassung, die war natürlich vernichtend, haben alle gesagt, das geht gar nicht. Und jetzt gibt es ja nochmal einen neuen Anlauf und da die Frage auch, wie steht es da um den Quellenschutz? Ja gut, wenn wir eigentlich schon am Ende, mein Fazit. Vorratsdatenspeicherung, das Straßburg-Urteil, Vorratsdatenspeicherung und die Klage der digitalen Gesellschaft ist etwas, das sicher wichtig sein wird. Ob das schon 2024 sein wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird das auch Signalwirkung haben. NDG-Revision ist etwas, das uns auch beschäftigen wird, von daher beteiligt euch an der Vernehmlassung, seid wachsam, stellt Fragen. Allgemein unterstützt die Zivilgesellschaft, unterstützt die digitale Gesellschaft, unterstützt Algorithm Watch und so weiter. Das ist auf jeden Fall, momentan sind wir in einem Abwehrkampf. Mariona Schlatter, die Grünen-Nationalrätin, hat es heute schon gesagt. Grundrechtsdebatten werden nicht so geführt im Parlament, sind nicht so beliebt, beziehungsweise man möchte der Polizei nicht etwas wegnehmen, das sie eh schon im Einsatz hat, aber noch nicht legal im Einsatz hat. Das ist von daher etwas, was wir im Auge behalten sollen. Ja, noch jetzt kleine Werbespots. 7. März findet ein digitalpolitischer satirischer Abend statt im Theater Neumarkt. Da ist auch Carpi dabei, den ihr sicher alle kennt. Ist auch noch mit meiner Kollegin Silke Grunwald und auch ich werde dazu noch etwas zu Surveillance Federal sagen. Aber es gibt noch viele, viele weitere lustige Themen an diesem Abend. Es wird auch ein Cookie-Karaoke geben, also falls ihr noch kein Ticket habt. Und ja, auch Journalismus braucht eure Unterstützung. Wir haben jetzt gerade eine tolle Aktion am Laufen, 120 Franken, also die Hälfte des Abo-Preises, falls ihr Republik mal testen möchtet. Und wenn ihr noch mehr Geschichten lesen möchtet, auch bei Das Netz ist politisch, findet ihr fast jede Woche eine gute Geschichte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank. Es gibt die Möglichkeit, wir haben noch ein bisschen Zeit, es gibt ein Mikrofon in der Mitte des Saales, falls jemand direkt hier eine Frage stellen möchte zu diesem Thema. Bitte ganz nah ans Mikrofon dranstehen. Dankeschön.
Wie kann ich mich als Bürger davon schützen? Also ist es zum Beispiel eine Alternative, dass ich mein Handy zu Hause lasse? Oder wie ist es, also es gibt so unterschiedliche Meinungen, die einen sagen, selbst wenn mein Handy ausgeschaltet ist, können Daten abgezogen werden und so. Oder es gibt ja auch Gebiete hier, also wie hängt das von der Netzabdeckung ab, weil bestimmte Gebiete, wo ich keinen Handyempfang habe und so. Also ja, um es kurz zu machen, kann ich mich als Bürger, selbst wenn ich nichts zu verbergen habe, welche Methoden sind da, um mich zu schützen?
Die Expertinnen und Experten sitzen wahrscheinlich hier im Publikum. Die Netzabdeckung ist, glaube ich, schon sehr gut in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, hier hast du eh kein Netz, hier könnt ihr euch treffen. Glaube ich eher nicht. Genau, oder ja. Von daher, also als Bürgerinnen und Bürger, ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also das Handy braucht man. Man kann, wenn man jetzt nicht möchte, dass die Standortdaten mitverfolgt werden, muss man sich wirklich überlegen, ob man in den Flugmodus geht oder wenn man einfach wirklich ganz ausschaltet. Und eben wenn man jemanden treffen möchte und das möchte man nicht, dass er Spuren hinterlässt, dann wirklich ausschalten. Das, ich hab das jetzt auch immer gemacht. Und ich schaue auch, dass die Muster gleich bleiben. Dass ich dann wirklich immer wieder mal weg bin, da bin, weg bin, da bin. Ja, das ist so das, was ich jetzt für die Standortverfolgung raten kann.
Gibt es bei dem Einsatz dieser Staatstrojaner irgendwelche rechtlichen Einschränkungen? Muss das von einem Gericht oder so abgesegnet werden oder ist das in der Kompetenz der Polizei?
Ja, danke für diese Frage. Es ist schon ein strenger Prozess. Also beim Nachrichtendienst wird das beantragt, beim Bundesverwaltungsgericht. Das muss dann eine Richterin, Richter absegnen. Es muss dann auch sehr gut begründet sein, warum man das einsetzen will, warum das die Ultima Ratio ist, wenn wirklich alle anderen Mittel, also so wurde mir das gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall so. Und da gibt es noch die VBS-Vorsteherin, die das dann aber auch noch zwei anderen BundesrätInnen vorlegen muss. Und die müssen das dann auch noch autorisieren. Wie oft etwas abgelehnt wird, dazu möchte mir auch niemand Zahlen geben. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das Bundesverwaltungsgericht das sogar, ob das irgendwo ausgewiesen wird. Es kann sein, dass es, nein, ich glaube, im Fall NDG wird es vielleicht sogar ausgewiesen. Da gibt es Zahlen dazu, wann eine solche beantragte Masse nicht stattgegeben worden ist. Bei der Strafverfolgung ist das dann auch, ich glaube, über Zwangsmaßnahmengericht oder Bundesverwaltungsgericht, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber ist, hat auch einen strengen Prozess. Ich glaube, je krasser der Eingriff, je invasiver in die Grundrechte, desto eher gibt es ein strenger ist der Genehmigungsprozess. Aber es ist eben für mich dann teilweise fraglich, wie bei den Zwangsmaßnahmengerichten, weil dazu haben wir definitiv keine Zahlen bei der Strafverfolgung. Wann, wie oft wird das abgelehnt?
Okay, vielen Dank.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ich sehe momentan nichts. Ich hätte vielleicht noch eine kleine Frage. Der Titel Surveillance Fédérale tönt so ein bisschen frankophon oder ist frankophon. Gibt es da einen Grund? Sind die Überwachungen in der Romandie häufiger?
Es ist einfach mehr so Français Fédéral. Bern-Französisch, Bundesbern-Französisch. Wir brauchten einen einschlägigen Titel, der ist mir gleich eingefallen, da ich ja Crypto Wars nicht verwenden durfte. Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen habe ich dann gesagt, okay, Surveillance Fédérale, weil das zeigt auf den Punkt, es geht um die Schweiz, es geht um den Schweizer Überwachungsstaat, der eben eine größere Gefahr ist für unsere Grundrechte, als man annehmen kann.
Okay, vielen Dank.